Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist Dienstag, der 4. Oktober 2022. Und nach einem langen Wochenende starten wir entspannt in eine neue kurze Woche. Ja, haha, da ist er wieder, der Privat-Podcast-Moderator von RS2 94 3 457, 2. Nee, was ich sagen wollte, ich bin wirklich entspannt, obwohl ich gestern schon gearbeitet habe. Und zwar hier für euren Lieblingssender für Radio 1. Ich war gestern zu Gast beim Kommentatoren-Talk im Tippi und ich darf da immer zweimal 10 Minuten den Quatschonkel machen. Und gestern war wirklich hochkarätig besetzt, kann die Veranstaltung sehr empfehlen. Ich bin ja immer der unseriöse Part zwischen den ganzen seriösen Journalisten. Und gestern habe ich mich ein bisschen lustig gemacht über einen Fernsehphilosophen. Ich glaube, er heißt Bertolt Brecht mit P. Irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe es vergessen. Und ich habe gesagt, ich möchte Fernsehphilosoph werden. Und später in der Diskussion war auch der Co-Autor von Richard David Brecht, so heißt er, Harald Welzer. Beide zusammen bekannt aus Funk und Fernsehen. Nee, aus der Talkshow von Markus Lanz von vergangene Woche. Daher kennt man die beiden. Da haben sie sich duelliert mit Robin Alexander und Melanie Ammann. Und es ging um das, was wir Medien alles machen. Also was diese Medien alles nicht sagen. Und verschweigen und warum man so untergebuttert wird, wenn man da auftritt und nicht das sagt, was sie hören wollen. Und gestern war Harald Welzer zu Gast und dann habe ich mich über seinen Co-Autor lustig gemacht. Und wisst ihr was? Harald Welzer stand nach meinem Auftritt hinter der Bühne und sagte zu mir, das war ungerecht. Das war echt ungerecht. Und es tut mir so leid. Ich habe das Gefühl, dass Harald Welzer weinen musste, nachdem ich den Auftritt gemacht habe, weil ich mich über seinen Co-Autor lustig gemacht habe. Und ich möchte mich natürlich nicht für die paar Witze auf Kosten von Richard David Brecht entschuldigen, den ich beim Namen so gut wie gar nicht genannt habe. Ich möchte mich bei Harald Welzer entschuldigen, dass er meinetwegen gestern fast weinen musste. Das tut mir so leid. Herr Welzer, ich mag's nicht, wenn Sie fast weinen müssen. Ich mag Sie doch. Ich finde Sie doch super. Also, genau wie Richard David Brecht. Ich finde euch beide super. Aber ich habe halt diesen verdammten Beruf gewählt, in dem ich mich ab und an über euch lustig machen muss. Es tut mir so leid. Ich weiß, Augen auf bei der Berufswahl. Ich hätte Sozialphilosoph, Psychologe und Asozialphilosoph. Ich hätte irgendwas mit Geist machen sollen, dann wäre es nicht so schief gegangen. Es tut mir so leid, lieber Harald Welzer, bitte rufen Sie mich an. Lassen Sie uns in diesem Podcast sprechen. I just wanna say, hello, I love you, wie Michael Jackson sagte. So, und jetzt kommen wir zu den wirklich unwichtigen Themen des gestrigen Tags. Gestern war nämlich Tag der Deutschen Einheit. Und dafür hat man sich, dem Bundesratsvorsitz sei Dank, in Erfurt getroffen, jawohl, praktisch in der geografischen Mitte der Republik. Aber ich betone, nur geografisch, sonst nicht.
Der junge Bläserkreis Mitteldeutschland eröffnete den ökumenischen Gottesdienst, an dem unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsidentin Bärbel Bass, Bundeskanzler Olaf Scholz und zahlreiche Ministerpräsidenten teilnahmen.
Toll, oder? Was für ein glückliches Land wir doch sind, wenn unser Nationalfeiertag, kann man den Nationalfeiertag überhaupt sagen in Deutschland? Also wenn unser zentraler Feiertag vom jungen Bläserkreis Mitteldeutschland musikalisch unterlegt wird, da sind wir doch auf der Sonne. Seite des Lebens, oder? Und Olaf Scholz wird sich gedacht haben, verdammt nochmal, hätte ich dieses verdammte Corona-Medikament namens Paxlovid, das man mir da eingeimpft hat, also das man mir ins Müsli gemischt hat, hätte ich das mal nicht genommen, dann wäre ich jetzt noch positiv und hätte mir diesen musikalischen Burger hier nicht antun müssen und hätte der ganzen Veranstaltung aus sicherer Entfernung in der heimischen Kanzlerbude im 8. Stock des Kanzleramts beiwohnen können. Aber so keine Chance. Und wisst ihr was? Als Geburtstagsgeschenk sollte es dieses Jahr eigentlich am Humboldt-Forum in Berlin ein neues Freiheits- und Einheitsdenkmal geben. Eine riesige Wippe. Ja, aber so soll man sie offiziell gar nicht nennen.
Der Begriff Wippe hat sich im Volksmund längst festgesetzt. Die Initiatoren des Freiheits- und Einheitsdenkmals bevorzugen allerdings das Wort Schale. 50 Meter lang, 18 Meter breit wird sie sein und sich ganz langsam neigen, je nachdem, auf welcher Seite sich mehr Menschen befinden.
Und wenn dann einfach mal ganz rechts ganz viele Menschen sind, weil sich zum Beispiel, keine Ahnung, Viktor Orban ganz allein auf die Wippe setzt, dann kippt sie um. Und die Rechten und Viktor Orban mit ihr. Und dann könnte sein, dass ich persönlich lachen muss. Ja, egal ob Wippe oder Schale, denn eigentlich soll das Ding ja Schale heißen. Fakt ist, das Denkmal wurde nicht pünktlich zum Tag der deutschen Einheit fertig. An dieser Stelle bitte euren persönlichen Flughafen-BER-Lieblingswitz selbstständig einfügen. Ich werde es nicht für euch tun. Und man muss dazu sagen, so richtig Interesse haben die Deutschen anscheinend auch nicht an einer wippenden Erinnerung der Einheit.
Ich bin da etwas skeptisch, denn es gibt so viele Symbole hier für die Einheit Berlins, Deutschlands, das Brandenburger Tor. Ob es da einer Wippe bedurft hätte. Ich finde es überflüssig. Und was überflüssig ist und Geld kostet, dafür bin ich nicht unbedingt zu haben.
An dieser Stelle bitte den zweiten Lieblingsflughafen-BER-Witz selbstständig einfügen. Auch hier verweigere ich mich, auch wenn es fast an Arbeitsverweigerung grenzt, dass ich schon zum zweiten Mal keinen Witz bereit bin einzufügen. Aber nicht zu diesem Thema. Zu naheliegend. Sorry, dafür bin ich nicht zuständig. Vielleicht mal Harald Welzer fragen oder Richard David Brecht. Wenn's Geld kostet, dann ist man gerne mal dagegen in Deutschland. Das ist wohl wieder so ein Auswuchs dieser Gratisgesellschaft, dieser Umsonst-Mentalität. Da müssen wir uns dann aber auch nicht wundern, wenn das hervorstechende Symbol der deutschen Einheit in diesem Jahr der junge Bläserkreis Mitteldeutschland bleiben muss. Gab es denn wenigstens von der Politik ein paar schöne Worte bei der feierlichen Veranstaltung in Erfurt? Also nach dem Bundeskanzler frage ich da schon gar nicht mehr. Aber vielleicht hat ja die Bundestagspräsidentin und Spaßkanone Bärbel Baas an dieser Stelle was drauf. Frau Baas, bitteschön, Ihr Einsatz.
Ich wünsche mir weniger Wut und mehr Respekt. Weniger Rechthaberei und mehr Neugier. Weniger Vorurteile und mehr Empathie. Eine demokratische Diskussionskultur braucht Offenheit, aber auch Grenzen des Sagbaren.
Oh Gott, ich bin gerade wieder so müde. Warum werde ich immer so müde manchmal im Podcast? Ich weiß gar nicht warum. Es muss manchmal an den Leuten liegen, die hier eingespielt werden. Das auf jeden Fall war Bärbel Baas von der SPD, Bundestagspräsidentin, mit einer sehr erhellenden Rede darüber, dass sie keine Wippe will, weil sie ihr zu teuer ist. Ach nee, das war die Frau, die wir auf der Straße befragt haben. Ja, so leicht kann man die beiden verwechseln. Ja, dann vielleicht doch nochmal Bläserkreis an der Stelle. Dankeschön, vielen Dank, danke. Nächstes Thema. Und wir gucken ins Ausland. Es sind nicht die besten Nachrichten für Rechtspopulisten, die uns da aus Brasilien erreichen. Dort wurde am Wochenende gewählt. Aber leider sind sie auch nicht so schlecht, wie viele sich das gewünscht hätten. Ich unter anderem.
Es war kurz nach 20 Uhr, als schließlich Jubel auf der Praça São Salvador in Rio de Janeiro ausbrach. Hier, wo die in Rot gekleideten Anhänger des linken Ex-Präsidenten Lula da Silva auf das Ergebnis gewartet haben. Doch es bleibt ein verhaltener Jubel mit bitterem Beigeschmack für Raul Palermo. Er hatte auf einen Sieg Lulas im ersten Wahlgang gehofft.
Auf den Sieg im ersten Wahlgang haben offensichtlich auch Lula und sein Wahlkampfteam gehofft. Gut, 48% sind dennoch ein guter Ausgangspunkt für die zweite Runde. Vor allem auch, weil die Wählerschaft der ausgeschiedenen Kandidaten wohl entweder mehr wählen geht oder doch zu Lula statt zu Bolsonaro überläuft. In den Rennen um Senatssitze und fürs Abgeordnetenhaus haben Bolsonaro-Verbündete übrigens stark abgeschnitten und so auch 19 von 27 freien Sitzen im Senat geholt. Sollte Lula also, wie immer noch stark zu vermuten ist, hoffentlich die Wahl gewinnen, wird er einen starken rechten Gegenwind aus dem rechtsextremistischen Lager im Parlament kriegen. Und so geht's weiter bis zur zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen Ende Oktober.
Die Wahl findet in einem politisch aufgeheizten Klima statt. Die extreme Polarisierung hat sich am Wahlsonntag erneut bestätigt. Nun stehen Brasilien 4 weitere angespannte Wochen Wahlkampf bevor.
4 weitere Wochen Wahlkampf. Das hat man eben davon, wenn die Rechtsextremisten noch nicht endgültig gewonnen haben. Anstrengend ist Demokratie im Moment auch in Bulgarien. Bei den Parlamentswahlen am Sonntag ist die GERB-Partei von Ex-Premierminister Borisov stärkste Kraft geworden. Borisov ist wegen der anhaltenden Korruption im Land stark umstritten. Seine Partei konnte trotzdem 25% der Stimmen erreichen. Ich weiß übrigens auch, warum er so erfolgreich war. Er wurde nämlich von einem alten Bekannten dieses Podcasts unterstützt. Ich erwähne ihn immer wieder gern. Er ist einfach Ein Typ, den man besser nicht erwähnen sollte, aber es muss sein. CSU Europa, Anführungsstriche oben, Politiker, Anführungsstriche oben, Manfred Weber.
In eurem Kampf für ein europäisches Bulgarien habt ihr die volle Unterstützung eurer Freunde in Europa, der größten Partei in Europa, der Europäischen Volkspartei. Es war die Regierung von Bojko Borisov, die in den letzten Jahrzehnten Bulgarien zu einem geachteten Partner in Europa gemacht hat. Deswegen, wenn wir unsichere Zeiten haben, muss man Erfahrung und Stabilität wählen. Und das heißt, man muss GERB wählen, man muss Bojko Borisov wählen.
Erfahrung und Stabilität wählen. Das hat Manfred Weber auch schon bei seiner Unterstützung für die Forza Italia betont. Ja, rennt denn Manfred Weber eigentlich nur noch durch EU-Staaten und unterstützt irgendwelche dubiosen Gestalten, die entweder keine Erfahrung haben oder schlechte Erfahrungen mit dem Regieren gemacht haben, also dafür verantwortlich sind? Hä? Was ist denn da los? Erst Berlusconi und dann Borisov in Bulgarien. Mal gucken, ob er noch einen der rechten Gegenkandidaten von Alexander Van der Bellen zur Bundespräsidentenwahl in Österreich unterstützen möchte. Auszuschließen ist da gar nichts mehr. Und irgendwann vielleicht Alice Weidel. Und dann fliegt er unter Umständen auch aus der CSU, was vielleicht auch besser so wäre. Und dieser Slogan von Erfahrung und Stabilität, der gilt für Bulgarien auch nur eingeschränkt. Am Sonntag fand die vierte Wahl innerhalb von 2 Jahren statt. Auch dank fast vollständig isolierten und mutmaßlichen korrupten Leuten aus der GERB-Partei.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Wir haben alle lang und intensiv drauf gehofft und heute ist es wieder soweit. Es findet wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz statt. Ja, ich weiß, da sind viele irritiert und sagen, ja, ist denn schon wieder Lockdown oder was? Nein, es geht um was anderes. Das große Bund-Länder-Treffen wird heute die Entlastungsmaßnahme des dritten Entlastungspakets besprechen. Ihr erinnert euch, 65 Milliarden Euro. Das ist dieses Entlastungspaket, das Christian Lindner so liebevoll wuchtig genannt hat. Die Maßnahmen sollen nach dem Willen der Ampelkoalition auch von den Ländern mitfinanziert werden. Ob und wie das gelingen kann, besprechen Kanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten in ihrer fröhlichen Runde, die aufgrund der Corona-Infektion unseres Kanzlers in der vergangenen Woche verschoben werden musste. Außenministerin Annalena Baerbock muss sich zwar nicht mit nervigen Ministerpräsidenten rumschlagen, dafür aber mit ihrem polnischen Amtskollegen. Sie ist nämlich in Warschau beim Warschau Security Forum dabei. Da geht's vor allem um Unterstützung für die Ukraine. Und weil man in Polen so unglaublich gastfreundlich ist, wurde Baerbock schon vorab ein Ei ins Nest gelegt.
Der polnische Außenminister Zbigniew Rau hat heute offiziell eine diplomatische Note unterzeichnet, mit der Polen Reparationszahlungen in Höhe von 1,3 Billionen Euro von Deutschland fordern wird.
Der deutsche Staat sieht diese Reparationszahlungen als nichtig an. Polen habe schon in den 50er Jahren auf alle weiteren Ansprüche verzichtet. Diese Note könnte Baerbock dann auch direkt persönlich überreicht werden.
Die Zahl des Morgens.
Das ist heute die 920.000. So hoch ist das Preisgeld für einen Nobelpreis, umgerechnet 920.000 Euro nämlich. Verliehen werden die Preise zwar erst im Dezember in Stockholm. Gestern haben wir schon gelernt, dass der schwedische Forscher Svante Paabo den Nobelpreis für Medizin erhalten wird.
Der Sohn von Nobelpreisträger Sune Bergström hat mit den Paleogenomics eine neue wissenschaftliche Disziplin begründet. Quasi die Kombination von Paläontologie und Gentechnik. So hat er bewiesen, dass man aus 40.000 Jahre alten Knochen DNA gewinnen kann, um das sogenannte Neandertaler-Genom zu finden. Und er hat nachgewiesen, dass Neandertaler und der moderne Homo sapiens gemeinsam Kinder zeugten.
Paabo forscht am Max-Planck-Institut in Leipzig zur menschlichen Evolution und er lehrt in Leipzig und München. Viel zum Scheitern der menschlichen Evolution lässt sich auch auf den Montagsdemos in Leipzig beobachten. Das nur als kleiner Tipp, falls Sie noch Zeit haben für ein bisschen Spaß. Herr Paabo, oioioioioi, das wird wieder Briefe geben, wenn noch jemand weiß, wie man sie schreibt und verschickt. Aber Paabo, herzlichen Glückwunsch.
Wach und wichtig. Das Interview.
Heute, liebe Leute, ist ein besonderer Tag. Gut, das sage ich hier jeden Tag. Ich habe auch ein Interesse daran, damit ihr jeden Tag zuhört. Aber heute ist Welttierschutztag. Ein guter Zeitpunkt, um mal auf die Lebewesen zu schauen, mit denen wir täglich mehr oder weniger direkt im Kontakt stehen. Denn egal, ob wir Haustiere haben, Vierbeiner lieben oder da doch lieber ein bisschen Abstand halten, wir alle begegnen Tieren in unserem Leben. Ob Viehhaltung in der Landwirtschaft, die Welpenzucht oder auch der Zoobesuch mit der Familie am Feiertag. Wegzudenken sind Tiere nur schwer aus unserem Alltag. Wie sollten wir jetzt mit ihnen umgehen? Und hat sich der Tierschutz in den vergangenen Jahren verbessert? Vier Pfoten heißt eine Stiftung, die sich mit Tieren beschäftigt, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen, sprich Haustiere, sogenannte Nutztiere, aber auch bestimmte Wildtiere. Femke Hustert ist die Leiterin der Hauptstadtpräsenz von Vier Pfoten und heute Morgen zu Gast hier bei Wach und Wichtig. Guten Morgen, Femke Hustert.
Guten Morgen.
Wenn ich mir das jetzt so angucke, würde ich ja im ersten Moment denken, naja, im Tierschutz hat sich in den vergangenen Jahren vieles zum Besseren entwickelt. In vielen Zirkussen gibt es keine wilden Raubtiere mehr, sondern nur noch Akrobaten. Das Kind in mir findet es schade, der Erwachsene super. Die Menschen scheinen sensibler für das Tierwohl geworden zu sein. Täuscht dieser Eindruck oder ist tatsächlich was besser geworden?
Ich glaube, dass wir tatsächlich in der Gesellschaft schon großen Wandel erlebt haben in den letzten Jahrzehnten, dass viel mehr Menschen klar geworden ist, dass Tiere genauso leiden und dass sie auch ein leidfreies Leben verdient haben. Und trotzdem haben wir noch massive Baustellen und zwar leider eben in allen Bereichen. Also wir haben massive Missstände bei den Tieren in der Landwirtschaft, aber auch bei Heimtieren und Wildtieren. Und da ist natürlich vor allem die Politik gefragt, jetzt endlich was vorzulegen.
Ein Problem ist auch der Umgang mit Wildtieren, die oft in unangemessener Haltung leben oder für Pelze gezüchtet werden. Also zum Beispiel Nerze, Kaninchen, Füchse. Wie steht Deutschland in diesem Bereich da? Gibt's da genug Schutz?
In Deutschland haben wir relativ hohe Hürden für die Pelztierhaltung tatsächlich und mittlerweile auch keine Pelztierfarmen mehr. Das sieht aber EU-weit leider noch ziemlich anders aus. Also da ist die Europäische Union eben einer der größten Pelzproduzenten weltweit. Und dort werden Millionen eben von Nerzen, Kaninchen und Füchsen auf sehr grausame Art und Weise gehalten, also in sehr kleinen Maschendrahtkäfigen und werden auch auf sehr grausame Art und Weise getötet. Und da haben wir jetzt als Vier Pfoten, aber auch mit noch ganz vielen europäischen Partnerorganisationen eine europäische Bürgerinitiative gestartet, die die Europäische Kommission dazu auffordern soll, die Pelztierhaltung in der EU zu beenden. Und da ist natürlich auch Deutschland gefragt, dieses Vorhaben voranzubringen und stark zu unterstützen.
Wenn ich mir jetzt ein Haustier anschaffen möchte, sagen wir mein Hund, worauf muss ich jetzt besonders achten? Und ich frage da wirklich aus eigenem Interesse, nicht weil ich jetzt unmittelbar vorhabe, mir einen anzuschaffen, sondern weil ich noch nie ein Haustier hatte. Wenn Sie jetzt mit mir als Anfänger sprechen, gibt es da bestimmte Punkte, die ich aus Ihrer Sicht besonders berücksichtigen sollte?
Ja, also ganz wichtig ist auf jeden Fall Beratung. Also gerade wenn man sich selber nicht auskennt, macht es sehr viel Sinn, dass man bestenfalls vielleicht in das lokale Tierheim geht und sich dort eben beraten lässt. Da sind Fachleute, die kennen die Tiere, die können die einschätzen, die kennen das Wesen der Tiere. Dort kann man auch mehrfach hingehen und zum Beispiel mit dem Hund sich erstmal ein bisschen anfreunden, spazieren gehen, gucken, ob die Chemie stimmt. Das kann man natürlich auch bei seriösen ZüchterInnen machen. Und dort eben mit einem Fachgespräch erstmal starten und sich die Tiere anschauen. Wovon wir sehr stark abraten, ist, dass man eben ja einfach ins Internet geht und dort im Internet sich einen Hund anschaut und den dann hinterher abholt und für ja manchmal wenig Geld, teilweise versuchen die es aber auch schon für sehr viel Geld zu verkaufen, solche Online-Hunde. Und die kommen nämlich ganz häufig aus dem Ausland, diese Tiere, und werden in sogenannten Welpenfabriken regelrecht produziert, wo die Tiere besonders schlecht gehalten werden, also die Muttertiere. Und davon würden wir absolut abraten und immer lieber ins Tierheim gehen oder zu seriösen ZüchterInnen.
Wann erkenne ich denn jetzt zum Beispiel, ob es sich um einen legalen oder einen illegalen Züchter handelt?
Ja, da ist das Problem, dass das mittlerweile halt kaum noch unterscheidbar ist, weil wie natürlich alle Kriminellen lernen die dazu, weil Angebote im Internet, die wirklich sehr seriös aussehen. Und das ist eben wirklich mittlerweile ein Problem, dass man seriöse und unseriöse Angebote kaum noch voneinander unterscheiden kann.
Auch wenn im Ukraine-Krieg der Fokus jetzt vor allem auf den Menschen liegt, die Leid erfahren oder gar fliehen müssen, was ein bisschen hinten runterfällt, ist ja das Leid der Tiere, die genauso betroffen sind. Vier Pfoten hat unter anderem auch zwei Bären aus der Ukraine gerettet. Wie muss ich mir jetzt so eine Rettungsaktion genau vorstellen?
Es gibt sehr viele Menschen in der Ukraine, die ja wirklich unter Einsatz ihres Lebens sich auch um diese Tiere kümmern. Und wir haben unter anderem auch in der Ukraine einen Bärenwald in Domažlje, wo wir selber mehrere Bären haben, die aus sehr schlechten Verhältnissen gekommen sind, entweder aus zum Beispiel Zirkushaltung oder auch aus privater Haltung. Also Bären werden auch heute noch, mittlerweile nicht mehr ganz so häufig, aber immer noch auch als sogenannte Restaurantbären gehalten, wo sie so zur Belustigung im Garten oder im Hinterhof gehalten werden für die Gäste. Wir haben sogar 7 Bären aus Kiew, aus der Nähe von Kiew, aus einem Bärenwald zu uns nach Domažlje geholt, weil eben die Situation in Kiew so dramatisch wurde. Und man tauscht sich natürlich auch dann weiterhin mit den Tierhelferinnen vor Ort aus, also die ihre Tiere dann auch gut kennen.
Wie sieht es denn mit der Tierhaltung in der Landwirtschaft aus? Hat sich da was verändert in den vergangenen Jahren?
Ja, das ist leider tatsächlich auch ein großes Sorgenkind. Also da haben wir nach wie vor massive Missstände. Was wir eben heutzutage sehen, sind viel zu lasche Gesetze, die häufig nicht eingehalten werden, wo auch viel zu wenige Kontrollen stattfinden. Das eben alles, obwohl wir eigentlich den Tierschutz in der Verfassung stehen haben. Wir haben ein sogenanntes Staatsziel Tierschutz, was in diesem Jahr sogar 20-jähriges Jubiläum feiert. Leider sind wir noch sehr weit davon entfernt, dass die Tiere wirklich artgerecht und auch dem Tierschutzgesetz entsprechend gehalten werden in Deutschland.
Nun haben wir immerhin einen grünen Landwirtschaftsminister, Cem Özdemir, der sich auch als oberster Tierschützer versteht. Gibt es da in der Ampelregierung ein Umdenken? Und konkret gefragt, was versprechen Sie sich in dem Zusammenhang vom verpflichtenden staatlichen Tierschutzkennzeichen, das 2023 eingeführt wird? Wird das eine Veränderung bringen oder ist das ein Placebo?
Ja, also man muss sicherlich erstmal sagen, dass so nach 16 Jahren Stillstand mit einem CDU-CSU geführten Landwirtschaftsministerium wirklich großer Aufholbedarf besteht. Dass jetzt nicht alles mit einem Fingerschnips geändert werden kann, dass sicherlich auch diese Bundesregierung sich ihr ja mittlerweile fast erstes Jahr, jetzt sind die Ministerinnen im Amt, sich auch sicherlich anders vorgestellt haben und mit dass sie gehofft hatten, andere Herausforderungen zu haben. Trotzdem sieht eben diese Bilanz für den Tierschutz nach rund einem Jahr ziemlich mau aus. Und ja, Stichwort oberster Tierschützer. Da hoffen wir, also erhoffen wir uns auch, dass einfach in den nächsten 3 Jahren da noch deutlich mehr passiert. Und zum Thema Tierhaltungskennzeichen. Wir haben lang für eine verpflichtende, transparente Kennzeichnung gekämpft und sind auch froh, dass die jetzt vom Grunde her erstmal kommen soll. Aber wir sehen, dass sie in der jetzigen Form keine wirkliche Transparenz für die VerbraucherInnen herstellen wird und eben nicht das leistet, was so ein Kennzeichen eigentlich leisten soll, nämlich dass man eine klare Vorstellung von den realen Haltungsbedingungen bekommt, wie die Tiere gehalten worden sind. Weil jetzt sollen ja Bezeichnungen kommen für Stall, Stall plus Platz, Frischluftstall. Da hat jeder natürlich eine Assoziation erstmal zu. Aber man kann sich eben nicht wirklich vorstellen, was sich wirklich dahinter verbirgt und wie es den Tieren eben geht. So wird man auch keine Lenkungswirkung erreichen, dass die Menschen anfangen, Produkte aus den höheren Haltungsformen, die dann natürlich entsprechend auch teurer sind, eben zu kaufen. Das ist ja besonders jetzt unter den Bedingungen, wo Menschen noch viel mehr auf ihr Geld achten, muss eben die Motivation, auch mehr Geld auszugeben, wirklich gefördert werden. Und das heißt, man muss die Defizite, die in diesen Haltungsformen sind, realitätsnah wirklich darstellen. Und das wird mit diesen unaussagekräftigen Bezeichnungen eben nicht geschehen. Und deswegen sind wir da schon ein bisschen enttäuscht und hoffen, dass jetzt im parlamentarischen Prozess da auch nochmal nachgelegt wird. Dann sehen wir auch noch weitere Schwachpunkte darin, dass es erstmal nur für frisches Fleisch vom Schwein gelten soll, also noch nicht für verarbeitete Produkte und auch erstmal nur für den Handel. Das heißt also, dass man jetzt weiterhin, wenn man ins Restaurant geht oder wenn man in der Kantine ist, dann wird man weiterhin nicht wissen, wie wurde das Tier gehalten.
Heute ist Welttierschutztag. Deswegen haben wir gesprochen mit Femke Hustert von der Tierschutzstiftung 4 Pfoten. Vielen Dank fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Dankeschön.
So Leute, das war's für heute bei Wach und Wichtig. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder und morgen ist schon Mittwoch. Wie kommt das? Genau, es war Feiertag. Verdammt nochmal, was es alles gibt. Habt einen schönen Tag. Bis morgen.
Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
Christoph Walz, Schauspieler. Maul halten und Hirn einschalten.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.